Kapitel 7 Rettungsleine aus dem Himmel. Da gibt es die Geschichte von einem Bahnwärter, der die Verantwortung hatte für das Öffnen und Schließen einer Eisenbahnbrücke, damit Schiffe darunter entlangfahren konnten. Wenn die Brücke offen war, zeigte ein Signal an der Strecke dem Zugführer an, dass er warten musste, bis die Brücke wieder befahrbar war. An diesem bestimmten Tag war die Brücke offen und sollte für einige Zeit nicht heruntergelassen werden. Plötzlich bemerkte der Bahnwärter, dass ein Zug um die Kurve kam. Das Signal hatte versagt. Er spürte, dass er es schaffen könnte, die Brücke noch rechtzeitig herunterzulassen, doch da bemerkte er seinen Sohn, der auf den großen Zahnrädern herumkletterte, die die Brücke anhoben und herunterließen. Der Bahnwärter realisierte sofort, dass, wenn er die Brücke nicht herunterlassen würde, um das Leben seines Sohnes zu schonen, würden alle Insassen des Zuges sterben. Wenn er die Menschen im Zug retten wollte, musste er seinen Sohn opfern. Er konnte die Entscheidung nicht verzögern. Intensiver Schmerz raste durch sein Herz, als er den Schalter umlegte und die Brücke sich zu senken begann. Mit qualvollem Schluchzen fiel er auf seine Knie, als er den Schmerzensschrei seines Sohnes hörte, der zwischen den gigantischen Zahnrädern zermalmt wurde. Der Zug mit den Reisenden fuhr sicher über die Brücke, während die Menschen darin nichts von der großen Gefahr ahnten, in der sie geschwebt hatten, oder um das unbeschreibliche Opfer wussten, das gerade eben gebracht worden war, um sie zu retten. Ich bin immer betroffen, wenn ich diese Geschichte höre, weil sie eine so treffende Parallele zu der Entscheidung ist, der Gott gegenüberstand, beim Umgang mit der Menschheit und ihrem Schicksal. Würde Gott die menschliche Rasse von den Schienen in die Finsternis unter ihnen abstürzen lassen, oder würde er einen Ausweg bereitstellen? Es blieb wenig Zeit zum Handeln, denn Adam und Eva hatten sich von ihrer Lebenskraft abgeschnitten und würden bald als Leichname auf der Erde liegen, ihr Schicksal für immer besiegelt im Schlund des Todes. Vor der Erschaffung der Menschen waren der Vater und der Sohn in einem tiefen Dialog miteinander, die Bibel nennt es den Rat des Friedens, in Sacharja 6, Vers 13. Zu dieser Zeit wurde der Plan gelegt, was geschehen sollte, falls die Menschheit sich gegen sie entscheiden würde. Jetzt war die Zeit zum Handeln gekommen. Wer kann das Leid im Herzen Gottes beurteilen? Würde er seinem Sohn erlauben, der Stellvertreter für Adam und Eva zu sein und die Folgen ihrer Wahl zu bezahlen? Würde er es seinem Sohn erlauben, ihre Wertlosigkeit und Hoffnungslosigkeit auf sich selbst zu nehmen und ins Grab zu tragen? Würde er seinem Sohn erlauben, den völligen Verlust seiner Identität und seiner Sohnschaft zu erleiden, bis seinem gebrochenen Herzen die Worte entfahren, »Warum hast du mich verlassen?« Matthäus 27, Vers 46. Gerade jetzt, wenn ich diese Worte schreibe, sitzt mein Sohn friedlich mir gegenüber. Ich drehe mich um in sein wundervolles Gesicht zu schauen und fühle, wie ein Gefühl von Freude und Liebe in meinem Herzen aufsteigt. Dann versuche ich, mich in die Lage Gottes zu versetzen und meinem Sohn zu erlauben, die Todesstrafe für eine Gruppe von Menschen zu erleiden, die mich und alles, wofür ich stehe, hassen. Ich muss gestehen, dass mein Verstand diese Gedanken gerade ausgeschaltet hat. Ich will mir nicht einmal erlauben, an so etwas zu denken. Mein Unterbewusstsein spürt, dass selbst der Gedanke an eine solche Situation zu schmerzhaft für mich ist und mich darunter zusammenbrechen lassen würde. Meine Gedanken kehren zu Gott zurück und zu dem Dilemma, dem er gegenüberstand, und ich fühle mich wie betäubt. Ich verspüre ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, dass er eingewilligt hat, und ich weiß, dass auch ich einer der Passagiere in diesem Zug bin. Jahrelang hatte ich keinerlei Verständnis und schon gar keine Wertschätzung für den himmlischen Bahnwärter und das unglaubliche Opfer, das er gebracht hat. Dieser Gedanke lässt mich immer wieder innehalten und ihn in Dankbarkeit für seine grenzenlose Liebe und sein Opfer anbeten. Ich bin erstaunt, dass der Sohn Gottes, der später Jesus wurde, bereit war, das für uns zu tun. Die Bibel sagt uns, dass Gott das Ende bereits von Anfang an weiß. Und weil der Vater dieses Wissen mit seinem Sohn geteilt hat, konnte Jesus sehen, was ihn erwartete, als er auf die Erde kam. Die Zurückweisung, die Schläge, der Spott, der Hass, das Verfluchen und Schwören, die Nacktheit und die Dunkelheit am Kreuz, die Wertlosigkeit von Milliarden von Menschenseelen, die auf ihn gehäuft wurde, sowie die angesammelte Schuld und das Leid von Hunderten von Generationen Menschheitsgeschichte. Er sah das alles und doch sagte der Sohn Gottes, »Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.« Psalm 40, Vers 9. Aber mehr noch, der Sohn Gottes hat nicht etwa widerwillig zugestimmt, sondern vielmehr wünschte er, es zu tun. Genauso wie das Herz seines Vaters verlangte sein Herz danach, seine verlorenen Kinder wieder zur Fülle der Freude zurückzuführen, zu der er sie bestimmt hat. Was für ein Gott ist das? Mit wem wollen wir ihn vergleichen und welche Worte reichen aus, um ihn zu loben? Im letzten Kapitel hatten wir festgestellt, dass Adam und Eva ein System zur Unterstützung ihres Lebens benötigten, sowie die Fähigkeit, um zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden zu können. Sie brauchten Hilfe, um die Wahrheit über Gott zu erkennen und die Lügen Satans aufzudecken, zu enthüllen und zu verwerfen, die er ihnen aufgetischt hatte. Sie mussten einen moralischen Kompass haben, der ihnen helfen würde, den wahren geistlichen Pol zu finden. All diese Dinge würden ihnen durch die Gabe des Sohnes Gottes an die Welt geschenkt werden. Adam und Eva erhielten die Zusicherung im 1. Mose in Kapitel 3, Vers 15. Indem Gott Satan direkt ansprach, sagte er Folgendes: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du sollst ihn in die Ferse stechen. Dieser Vers ist so voller Verheißung und Hoffnung. Gott sagt, dass er Feindschaft setzt zwischen Satan und der Frau. Wenn Gott von der Frau spricht, dann spricht er von allen, die von ihr ausgehen würden. Mit anderen Worten, von der gesamten Menschheit. Das Wort Feindschaft bedeutet Hass oder Feind. Gott würde etwas in das Herz der menschlichen Familie geben, das das Böse hasst und ein Verlangen hat nach dem Guten und nach der Wahrheit. Es gibt nur einen Grund, warum Gott das tun konnte. Weil sein Sohn die menschliche Familie versöhnen würde durch sein Leben und seinen Tod hier auf dieser Erde. Das ist es, was mit der Feindschaft gemeint ist zwischen dem Nachkommen der Frau und den Nachkommen Satans. Paulus bezieht sich im Römerbrief auf diese Feindschaft gegen das Böse als Gnadengabe oder Kraft, wenn er schreibt: Aber es verhält sich mit dem Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Sündenfall die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus den vielen reichlich zuteil geworden. Römer 5, Vers 15. Die Fähigkeit, um das zu wählen, was richtig ist, kommt direkt von dieser Feindschaft, die Gott in unsere Herzen gepflanzt hat durch die Gabe seines Sohnes. Genau diese Gabe schenkt uns auch das so notwendige Geschenk des Lebens. Auf diese Tatsache bezieht sich Paulus ebenfalls im selben Kapitel im Römerbrief. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Römer 5, Vers 18. Das ist eine unglaubliche Wahrheit, die unvergleichlichen Frieden und Freude bringen kann. Es bedeutet, dass jeder Atemzug, den du tust, ob du nun an den Sohn Gottes und sein Opfer glaubst oder nicht, direkt von Jesus Christus kommt. Es ist sein Leben, das dein Herz schlagen lässt und dich atmen lässt und dich am Leben erhält. All die Funktionen, die wir von unserer Seite aus als unwillkürlich bezeichnen, sind in Wahrheit willkürlich von Gottes Seite. Er ist das Herz der Wahrheit, die zu uns sagt: Er wollte, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn doch fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 17 in den Versen 27 bis 28. Gott ist nicht weit von jedem von uns, denn wir werden erhalten durch das Leben von Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Wenn du dich weit entfernt von Gott fühlst, ist er in Wahrheit nie weit entfernt von dir. Du brauchst nur deinen Puls zu fühlen, um zu wissen, dass er dich nicht verlassen hat. Füge jetzt noch die Tatsache dazu, dass Gott in unser Herz ein Verlangen gelegt hat, das Richtige zu tun und den Wunsch, dem Bösen zu widerstehen. Dann haben wir viel, für das wir dankbar sein können. Denke an die Zeiten, in denen du versucht wurdest, etwas Falsches zu tun und du dann doch meintest, es sei besser, es nicht zu tun. Das ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat, die Feindschaft gegenüber dem Bösen. Es spielt keine Rolle, ob du an Gott glaubst oder nicht. Dennoch ist dir diese Gabe durch Jesus gegeben. In der Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass Gott den Regen über die Guten und über die Bösen fallen lässt. In Matthäus 5, Vers 45. Denk darüber nach, wie oft Satan jemanden einen bösen Gedanken eingegeben hat, dir etwas anzutun oder dir etwas zu stehlen, und die Feindschaft, die Gott in sein Herz gesenkt hat, ermutigte ihn, es nicht zu tun. Natürlich haben wir immer noch die Wahl, diese Eingebung abzulehnen und das Böse zu tun, doch wenn diese Feindschaft nicht da wäre, wären wir gar nicht dazu in der Lage, es abzulehnen, solche bösen Gedanken auszuführen. Was für ein unglaublicher Gott, der das alles für uns tut. Wir als Menschen waren völlig verloren und Satans bösen Wegen hilflos ausgeliefert. Es wäre uns ganz unmöglich, uns selbst zu helfen, und wir wären dem Elend und der totalen Vernichtung ausgeliefert. Aber unser zärtlicher himmlischer Vater lehnt es ab, uns aufzugeben. Stattdessen hat er uns das Kostbarste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Jesus wird für immer einer aus der menschlichen Familie sein und einer von uns. Es ist ein Opfer, das in aller Ewigkeit das zentrale Thema für Studium und Betrachtung sein wird. Wenn du über alle diese Dinge nachdenkst, wie fühlst du dich, dass Gott das alles für dich getan hat? Sein Geist zieht dich jetzt zu ihm, ihn anzunehmen und die Wahrheit über ihn zu glauben. Er möchte, dass du weißt, dass er dich verzweifelt liebt und alles gegeben hat, um dich zurückzubekommen. Ich kann dieser Art von Liebe nicht widerstehen. Sie ist so wunderbar und großartig für mich. Und wie sieht es mit dir aus?